Wir haben das Ziel uns gesetzt, in der Wahlperiode, die bis 2027 läuft, 1000 neue Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen zu errichten. Ist schon klar, wir werden dieses Ziel weit übertreffen. 500 neue Windenergieanlagen haben wir, Stand jetzt, schon in Betrieb genommen. Und über 1500 weitere sind bereits genehmigt. Bei Katharina Reiche als neuer Bundeswirtschaftsministerin ist jetzt das Thema, dass sie nicht mehr auf Wasserstoff umstellen will, sondern fossile Gaskraftwerke bauen will. Die aktuell sehr, sehr hohe Akzeptanz für den Ausbau der Windenergie, wie kann man die auch hochhalten? Gerade in der Situation, wo ja Akteure wie zum Beispiel die AfD und ihr Umfeld in einem enormen Kulturkampf versuchen, aus einer Klimawandelleugnung heraus ja schon, ja, einen Feldzug gegen die Energiewende und für einen fossilen Rollback zu fahren. Weil das ist ja das Schöne an der Energiewende. In der alten Energiewelt, da gab es nur ganz wenige große Konzerne, die da mitmachen konnten, die mitverdienen konnten. Und die Energiewende, die Dezentralität, die eigene Solaranlage auf dem Dach oder vielleicht auch ein kleiner Anteil von so einer Windenergieanlage, die ein paar Kilometer entfernt vom eigenen Ort steht. Da werden Menschen zu Verbündeten, Energieerzeugung, Stromerzeugung wird demokratisiert ein Stück weit.
Genau. Klimaschutz ist ja aktuell nicht das Thema, das am meisten Aufmerksamkeit bekommt, weil es eben auch so viele andere Krisen im Moment gibt. Dennoch bleibt die Bedrohung durch den Klimawandel unverändert und auch das Ziel, für Deutschland klimaneutral zu werden. Wie das beispielsweise in NRW gelingen kann, darum soll es heute gehen, und damit herzlich willkommen hier bei Deutschland, deine Demokratie, wo wir alle zwei Wochen über Themen rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft sprechen. Mein Name ist Marc Hamacher, ich bin 25 Jahre alt, studiere Medizin in Düsseldorf, lebe in Solingen und bin der Host dieses Podcasts. Zu Gast bin ich heute im Landtag NRW bei Michael Röhls-Leitmann. Er ist seit 2022 Landtagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen und hier Sprecher für Klimaschutz und Energiepolitik. Zudem ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen NRW und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie sowie Mitglied im Verkehrsausschuss. Er ist 28 Jahre alt und damit der jüngste Landtagsabgeordnete in NRW. Michael Röhls-Leitmann lebt in Dortmund und ist auch gleichzeitig zu seiner Arbeit im Landtag noch Student an der TU Dortmund, wo er Raumplanung studiert. Seit 2013 ist er bei den Grünen. Er war von 2018 bis 2020 landespolitischer Sprecher der Grünen Jugend NRW sowie bei den Dortmunder Grünen auf kommunaler Ebene aktiv. Über Listenplatz 12 ist er im Mai 2022 in den Landtag eingezogen. Neben der Bildungspolitik ist Klimaschutz also das zweite große Thema, welches wir uns anschauen möchten. Auch zur Bildung geht es demnächst weiter, freut euch darauf. In zwei Wochen hören wir uns dann direkt an, was die Opposition im Landtag zur Klimapolitik sagt. Hierzu habe ich mit Herrn Andreas Dinker von der SPD gesprochen. Jetzt noch kurz ein paar Fakten und Zahlen, damit ihr auch gut vorbereitet in die Episode starten könnt. In NRW hat man sich das Ziel gesetzt, 2045 klimaneutral zu sein und bis 2030 den Kohleausstieg zu vollziehen. Deutschlandweit sind Stand 2023 die Treibhausgasemissionen um 46% im Vergleich zu 1990 zurückgegangen. In NRW sind sie sogar zu 49% zurückgegangen. Um Deutschland und auch NRW klimaneutral zu machen, sind einige Maßnahmen in verschiedenen Bereichen notwendig. Hierzu einmal die Zahlen vom Umweltbundesamt. 2024 hatten wir 649 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent an Emissionen. 1990 waren es noch 1,235 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent. Wenn wir das Ganze nach den einzelnen Sektoren aufteilen, dann sieht die Verteilung folgendermaßen aus. Die Energiewirtschaft, also alles rund um Strom zum Beispiel, macht 28,5% aus. Das Ganze ist seit 1990 um 61% gesunken. Die Industrie macht 23,5% aus. Verkehr macht 22% aus. Das ist seit 1990 nur um 12,3% gesunken. Der Gebäudesektor macht 15,5% aus. Die Landwirtschaft 9,5% und Sonstiges 0,7%. In dieser Episode konzentrieren wir uns vor allem auf die Energiewirtschaft und gehen nur kurz auf die Wärme und die Verkehrswende ein. In der nächsten Folge geht es dann aber auch mehr um diese anderen Sektoren. Außerdem muss ich noch einen kleinen Fehler korrigieren. In der Folge sage ich zur Windenergie, dass die knapp unter 4000 Windanlagen eine insgesamte Leistung von 55.000 Terajoule haben. Diese 55.000 Terajoule sind aber nicht die Leistung, sondern die Erzeugung. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied, vielleicht im Detail, aber wollte ich auf jeden Fall nicht so stehen lassen. Genau, so viel dazu und jetzt viel Spaß mit der Episode. Vielen Dank, dass ich heute hier bei Ihnen im Landtag zu Gast sein darf, und damit herzlich willkommen hier im Podcast Michael Röhls-Leitmann.
Hallo.
NRW will ja klimaneutral werden und wie das gelingen kann, wollen wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen. Hierbei können die Klimaziele ja in einzelne Sektoren eingeteilt werden. Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft sind da zum Beispiel zu nennen. Wir wollen mal mit dem Thema Energiewirtschaft anfangen und daher erstmal die Frage auch an Sie, wie läuft es denn hier in NRW?
Ja, wir sind in Nordrhein-Westfalen ja traditionell erstmal ein Land, wo die fossile Stromerzeugung ja auch ein großer Teil, ein Stück weit der Landesgeschichte ist und ja auch die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen darum ja einfach über viele Jahre eine dominierende Fragestellung war. Was wir seit wir begonnen haben als schwarz-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen 2022 uns vorgenommen haben, war wirklich die Trendwende hinzubekommen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und mit dem vorgezogenen Braunkohleausstieg 2030 eine Klarheit für die Region im Rheinischen Revier zu schaffen, aber eben auch eine Klarheit, dass es mit der Transformation schneller gehen muss, damit wir unsere Klimaziele einhalten. Und ich würde sagen, wir haben zum Beispiel, was die Windenergie angeht, die Trendwende geschafft von der Situation, wo der Ausbau eigentlich zum Erliegen gekommen war. Die Vorgängerlandesregierung hatte umfangreiche Abstandsregelungen eingeführt von Wohnbebauung. Nordrhein-Westfalen ist sehr dicht besiedelt. Das hat sehr viel Fläche reduziert, die überhaupt für Windenergie zur Verfügung steht. Und es gab aber durchaus auch einen Moment, einerseits mit den großen Klimaprotesten, die aufgekommen waren 2018, 2019, 2020. Aber andererseits eben auch mit der Vollinvasion von Russland auf die Ukraine und der Energiekrise, die darauf gefolgt ist, eine Einsicht, wir müssen mehr machen beim Ausbau der erneuerbaren Energien und es muss schneller gehen. Und vom Punkt, wo 2022 echt wenig ging beim Ausbau, sind wir jetzt in Deutschland, das Bundesland Nummer 1 bei der Windenergie. Wir haben das Ziel uns gesetzt, in der Wahlperiode, die bis 2027 läuft, 1000 neue Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen zu errichten. Mit der Ausbauprognose, die wir haben, ist schon klar, wir werden dieses Ziel weit übertreffen. 500 neue Windenergieanlagen haben wir, Stand jetzt schon in Betrieb genommen. Und über 1500 weitere sind bereits genehmigt. Und ich glaube, das zeigt, dass wenn man wirklich alle Bereiche, die davon berührt sind, anpackt, dann kann man auch in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen, wo es kompliziert ist, wo es viele, viele Interessen zu berücksichtigen gibt, viel Menschen auch davon mitbekommen, davon berührt sind, weil wir eben nicht so viel plattes Land ohne eine Siedlung haben. Es ist möglich, sowas hinzukriegen mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung. Und deswegen schaue ich gerade sehr positiv darauf, wo wir stehen beim Ausbau der erneuerbaren Energien.
Alles klar, ich würde da jetzt einmal so ein bisschen ins Detail gehen und auch mal ein bisschen über die Zahlen sprechen. Begriffe, die finde ich immer relativ wichtig sind, wenn man jetzt über Energiegewinnung spricht, sind einmal der Begriff Primärenergiegewinnung. Um das mal so ein bisschen zu erklären, das bezeichnet quasi alle Rohstoffe, die in einem bestimmten Gebiet, hier eben in NRW, gewonnen werden und später zu einer Form von Energie beispielsweise umgewandelt werden. Also vor allem Strom, Wärme oder Treibstoff. Die Stromerzeugung selber, das ist dann quasi die sekundäre Energieform, also die Förderung von Kohle ist jetzt beispielsweise die Primärenergiegewinnung und die Umwandlung von Energie aus Kohle eben in Strom wäre die sekundäre Energiegewinnung. Das ist so ein bisschen wichtig, finde ich, um die Zahlen zu verstehen. In NRW beträgt die Primärenergiegewinnung 2023 833.000 Terajoule. Im Vergleich dazu 1990 waren es noch 2.213.000 Terajoule, also ist erstmal weniger Energiegewinnung geworden. Die jetzige Aufteilung liegt bei 67% Braunkohle und 24,7% erneuerbare Energien. Steinkohle ist ja bereits raus. Wenn wir jetzt über Strom selber sprechen, also die Bruttostromerzeugung, dann für 2023 liegt der Anteil erneuerbaren Energien bei 22,2%. Das klingt jetzt erstmal im Vergleich zu früher nach relativ viel. Wenn ich mir jetzt so die Zahlen, die man jetzt über den Bund im Kopf hat, von 57, fast 60% der Energie kommen aus erneuerbaren Energien, dann klingt das erstmal ein bisschen schwach für NRW. Wie würden Sie das einordnen?
Ja, es zeigt, wo wir herkommen. Ja, so würde ich das einordnen. Es ist einfach eine große Geschichte mit dem Abbau von fossilen Energieträgern. Steinkohleabbau, wo wir ich sag mal, aus dem Steinkohlebergbau ja ausgestiegen sind bereits. Verstromt wird Import Steinkohle ja nach wie vor noch an einigen Stellen in Nordrhein-Westfalen. Und natürlich das große Braunkohlerevier im Rheinischen Revier, was da eine große Rolle spielt. Wir waren ein Bundesland, wo aufgrund der Kohlevorkommen sich ja sehr, sehr viel energieintensive Industrie angesiedelt hat. Und wir darüber hinaus nicht nur diese energieintensive Industrie und ja, den Strombedarf von 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen gedeckt haben, sondern darüber hinaus ja auch weitere Bundesländer mit Strom versorgt haben. Und wenn man nüchtern drauf schaut, dann sind die Potenziale, wo hat man die größten Potenziale für die Stromproduktion mit erneuerbaren Energien, die sind nicht unbedingt in NRW immer. Ja, das heißt, wir haben eigentlich einen Prozess, wo wir nach wie vor einen sehr hohen Energiebedarf in Nordrhein-Westfalen haben. Der Strombedarf wird auch steigen, je mehr wir elektrifizieren in der Transformation. Aber wir natürlich darauf angewiesen sind, dass auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen der Ausbau der erneuerbaren Energien gelingt, um uns dann mitzuversorgen. Aber klar ist auch, um hier weiterhin als Standort auch für energieintensive Industrie relevant zu bleiben, müssen wir das tun, was wir tun können. Wir müssen unseren Beitrag leisten und nicht sagen, okay, wir konnten nur fossile und erneuerbare, das müssen jetzt die Länder im Norden machen oder beim Solarstrom vielleicht die Bayern und in Baden-Württemberg, sondern wir müssen hier unsere Potenziale heben und müssen darauf dringen, dass wir insgesamt in Deutschland und Europa diese Schritte zum Ausbau der erneuerbaren Energien mitgehen. Deswegen würde ich sagen, ist total folgerichtig, dass wenn wir uns nur für Nordrhein-Westfalen den Strommix zum Beispiel anschauen, wir da noch an einer anderen Stelle sind. Aber es zeigt auch, wie groß der Hebel ist, den wir für den Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen in der Hand haben und wie groß damit auch unsere Verantwortung hier dafür ist, unsere Klimaziele in Deutschland, in Europa und weltweit zu erreichen.
Jetzt steht über allem ja auch irgendwie dieses Ziel Kohleausstieg 2030, haben Sie ja eben auch schon mal kurz angesprochen. Da stellt sich natürlich die Frage, ist das realistisch, ist das umsetzbar, kann NRW das überhaupt schaffen? Sie haben jetzt gerade angesprochen, auch von anderen Bundesländern sicherlich abhängig, die natürlich auch erneuerbare Energien ausbauen müssen. Man denkt ja halt gerade eben an den Norden, an Offshore-Windenergie beispielsweise. Kann NRW das denn dann schaffen?
Naja, es ist auf jeden Fall möglich. Dafür müssen nur alle ihrer Verantwortung gerecht werden, die bei ihnen liegt. Und was ja durchaus eine Thematik ist, ja nicht ohne Grund, es gab da eine, vielleicht kann ich ein bisschen ausholen, es gab eine Eckpunktevereinbarung zu dem Braunkohleausstieg 2030 in Nordrhein-Westfalen zwischen dem bergbautreibenden Unternehmen, Robert Habeck als damaligen Bundeswirtschaftsminister und eben unserer stellvertretenden Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalen, Mona Neubauer. Und dort wurde sehr klar aufgelistet, was ist seitens von RWE Power zu unternehmen, was ist deren Anteil, was muss die Landesebene liefern, damit das gelingt und was muss der Bund, die Bundesregierung liefern. Um ein Beispiel zu geben, was in Nordrhein-Westfalen zu tun war, wir hatten die Verantwortung, die Tagebaugrenzen zu verkleinern, haben damit 5 Dörfer und 3 Feldhöfe den Verbleib von denen gerettet, Menschen vor der Zwangsumsiedlung bewahrt und ja eben auch Klarheit geschaffen für die Entwicklung nach der Kohle von diesen durch den Tagebauabbau geschundenen Regionen. Und wir haben den Strukturwandelprozess beschleunigt. Es gibt ja sehr umfangreiche Strukturfördermittel im Zusammenhang mit dem Braunkohleausstieg, sowohl in Ostdeutschland als auch in Nordrhein-Westfalen. Und wenn man die Klarheit hat, wir müssen früher aus der Kohle aussteigen, dann muss natürlich auch dieser Prozess beschleunigt werden. Und das haben wir in Nordrhein-Westfalen getan. Was auf Seite des Bundes zu tun war, klar vereinbart wurde, es müssen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass genügend gesicherte Leistung zugebaut wird. Und das meint an der Stelle zum Beispiel Gaskraftwerke, die auf grünen Wasserstoff umgestellt werden können, damit es eben keine gestrandeten Investitionen sind, sondern damit sie eben auch in der klimaneutralen Welt noch einen Nutzen haben. aber um eben in Dunkelflauten auch letztendlich uns mit Strom versorgen zu können. Und das ist etwas, was bis heute nicht passiert ist, diese Kraftwerksstrategie. Da sind bis heute nicht die Ausschreibungen gestartet worden. Das war in der Ampelregierung so, dass Christian Lindner das Geld dafür blockiert hat. Und bei Katharina Reiche als neuer Bundeswirtschaftsministerin ist jetzt das Thema, dass sie nicht mehr auf Wasserstoff umstellen will, sondern fossile Gaskraftwerke bauen will und auch sehr, sehr große Leistungsmengen da, 20 Gigawatt mindestens, hat sie gesagt, wo vollkommen klar ist, dass es da Probleme gibt mit der EU-Kommission. Das heißt, das hängt da jetzt wieder fest, anstatt den Habeck-Plan zu nehmen, der ja jetzt umgesetzt werden könnte. Geld genug dafür wäre auch da. Auch wir Grüne haben ja mit unserem Jahr im Bund für das Sondervermögen das ermöglicht. Das bedeutet, da müsste jetzt einfach nur pragmatisch die Verantwortung wahrgenommen werden. Christian Lindner ist nicht mehr Bundesfinanzminister, das heißt, die Bundesregierung hat alles in der Hand und jetzt das Notwendige und Richtige zu tun. Aber es muss eben getan werden, damit es auch funktioniert.
Jetzt kann ich verstehen, dass Sie die eben Bundesebene quasi da kritisieren, dass da die Arbeit, die notwendig wäre, vielleicht nicht gemacht wird aus Ihrer Sicht. Jetzt in NRW stelle ich mir aber trotzdem vor, dieser Weg von jetzt 24-25% Erneuerbare zu ja irgendwie mal 100 und die Kohle, die jetzt noch so einen super großen Anteil ausmacht, die quasi ganz loszuwerden in jetzt 5 Jahren, da muss doch mehr quasi gemacht werden, als nur Tagebaugrenzen quasi zu verschieben. Da sind ja wirklich massiver Ausbau notwendig. Ja. Und das ist die Kritik, die aus der Opposition kommt. Der Vorwurf, da ist kein wirklicher Plan vorhanden oder keine klare Strategie vorhanden, sondern mehr das Prinzip Hoffnung, wir bauen aus und wenn alles klappt, dann schaffen wir das mit dem Kohleausstieg, aber da machen sich auch viele die Sorge, dass es eben nicht klappt.
Naja, also ehrlich gesagt, ich finde es immer wichtig, sich klarzumachen, dass das ja keine Spinnerei ist mit dem Kohleausstieg 2030, sondern einfach nur ein folgerichtiger Schritt, wenn man ernst nimmt, dass wir gesetzlich festgeschriebene Klimaziele haben. Ja, und dementsprechend, es gibt viele Bundesländer, die haben keine Braunkohleverstromung, die haben keinen Braunkohleabbau. Die haben das sozusagen nicht bei sich vor Ort. Die sind darauf angewiesen, damit ganz Deutschland seine Klimaziele erreichen kann, dass Länder wie Nordrhein-Westfalen da an der Stelle ihren Anteil tun. Und wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass unser Stromsystem eins ist, wo man ganz vor Ort, ganz lokal das eine immer durch das andere ersetzen müsste, sondern es muss am Ende im Gesamtgefüge funktionieren. Mhm. Das ist so ein bisschen der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Nur weil wir künftig möglicherweise nicht mehr an dem Punkt sind, dass wir bilanziell nicht nur ganz Nordrhein-Westfalen mit Strom versorgen, sondern auch noch darüber hinaus weite Teile des Landes. Heißt das nicht, dass wir ein Problem mit Versorgungssicherheit haben? In anderen Bundesländern, wo Erneuerbare massiv zugebaut werden, die hatten früher nie einen relevanten Beitrag zur Stromerzeugung. Ne? Und so verschieben sich da ein Stück weit die Verhältnisse. Ich will aber auch klar sagen, es ist nicht Prinzip Hoffnung, weil jedes Kraftwerk kann am Ende in Deutschland nur aus dem Betrieb und vom Netz gehen, wenn es dafür eben auch vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit das grüne Licht von der Bundesnetzagentur gibt. Mhm. Und deswegen hat das nichts mit Prinzip Hoffnung zu tun, sondern damit zu tun, dass wenn man Vereinbarungen trifft und einen Plan macht, dieser Plan natürlich aus dem Tritt geraten kann, wenn einzelne Akteure überhaupt nicht ihren Beitrag leisten. Es ist aber kein Plan, wo es sozusagen keinen Plan B geben würde. Am Ende gibt es eine große Vielfalt an Aspekten, die eine Rolle spielen dafür, dass wir ein versorgungssicheres System haben. Und in ihrem jüngsten Bericht zur Versorgungssicherheit aus diesem Jahr hat die Bundesnetzagentur gesagt, dass wir ein sehr hohes Versorgungssicherheitsniveau haben bei der Stromversorgung, aber eben auch ganz klar gemacht, und das betrifft viel mehr Aspekte als nur die Frage von Kohleausstieg 2030, dass einige nächste Schritte eben auch zu gehen sind, damit die Energiewende auch weiter so erfolgreich voranschreiten kann. Und das ist das, was getan werden muss. Ich kann mich gut daran erinnern, in der letzten Bundesregierung aus dem Ministerium von Robert Habeck kam teilweise im Wochentakt diese nächsten Schritte. Und da wurde unglaublich viel beschlossen. Wir haben einen riesigen Umfang auf Landesebene an gesetzlichen Änderungen vorgenommen, damit es vorangehen kann. Und Katharina Reiche muss jetzt über das Sprüchekloppen mal hinauskommen und muss mit der Arbeit beginnen. Und dann kann es auch vorangehen.
Dann lassen Sie uns doch einmal eben was näher auf das Thema Windenergie schauen. Sie haben ja eben schon gesagt, früher gab es in NRW so eine Art Flaute in dem Bereich. Wenn man mal schaut auf die Zahlen, 2010 gab es noch 2700 Anlagen, jetzt gibt es knapp unter 4000 Windanlagen in NRW mit einer insgesamten Leistung von 55.000 Terajoule. Was hat denn hier die Landesregierung in den letzten Jahren gemacht im Bereich Ausschreibungen, Genehmigungen, um Windkraft eben voranzubringen, und was muss vielleicht noch gemacht werden?
Ja, wir hatten einerseits ja als Reaktion auf die Energiekrise die sogenannte EU-Notfallverordnung, womit für den Ausbau der erneuerbaren Energien sehr viele Verfahrensvereinfachungen einhergegangen sind. Und mit der Erneuerbaren Richtlinie 3, der RED 3, wurden auch einige von diesen Vereinfachungen dann verstetigt. Was wir in Nordrhein-Westfalen als erstes gemacht haben, ist zu gucken, dass unsere Genehmigungsbehörden in den Kreisen tatsächlich diese ganzen Beschleunigungspotenziale, die durch das europäische Recht da ermöglicht wurden, auch nutzen. Das heißt, die durchschnittliche Genehmigungsdauer von einem Windrad, die ist massiv gesunken.
Die war ja so, weil ich das beurteilen kann, das hat mal 7 bis 10 Jahre war mal die Aussage zumindest, dass es dauert von Idee bis Umsetzung.
Genau, dieser Zeitraum, den haben wir inzwischen massiv verkürzt. Mhm. Es gibt natürlich auch einige Aspekte, die nicht in staatlicher Hand sind, dass man sich zum Beispiel mit einem Grundstückseigentümer einigt oder so. Aber das, was bei uns liegt, ja, das haben wir massiv beschleunigt. Wir haben sehr viele neue Stellen geschaffen, auch die die Genehmigungsbehörden unterstützen, ja, die natürlich plötzlich deutlich mehr Anträge bekommen haben, weil das war das Nächste, was wir gemacht haben. Wir haben die Flächenverfügbarkeit, die planungsrechtliche, massiv erhöht. Ich habe das eingangs erwähnt, es gab so einen 1000-Meter Abstand zur Wohnbebauung von Windenergieanlagen, den haben wir abgeschafft. Und jetzt gilt sozusagen noch der Mindestabstand von der zweifachen Höhe, der einfach aus emissionsschutzrechtlichen Vorgaben besteht, aber nicht eben ein ideologisch oder symbolisch gesetzter Wert, der die Fläche massiv verkleinert. Wir haben auch Nadelwaldflächen zum Beispiel geöffnet. Wir haben viele Bereiche, wenn man auch ins Sauerland guckt, wer da manchmal unterwegs ist, kriegt das mit, Kalamitätsflächen, zerstörte Waldflächen letztendlich durch Sturmschäden, Dürre, Borkenkäfer. Das sind natürlich Potenzialflächen für die Windenergie, die wir zugänglich gemacht haben. Wir haben uns aber auch bauordnungsrechtliche Bestimmungen angeguckt, wo es dann auch sehr ins Detail geht. Es ist super viel Kleinarbeit, Artenschutzleitfaden neu gemacht, damit die Vorhabenträger und die Genehmigungsbehörden einfach eine Orientierungshilfe, eine Klarheit haben da. Und das sind so ganz, ganz viele Aspekte, die erstmal die Punkte adressiert haben: Verfügbarkeit von Flächen, auf denen man es machen kann, und wie läuft es eigentlich mit den Genehmigungen? Ein großes Thema ist auch die Digitalisierung von diesen Genehmigungsprozessen. Ja, all das sind wichtige Bausteine gewesen. Das Zweite war, wir wollten eine Klarheit schaffen darüber, wo werden künftig die Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen gebaut. Der Bund hat im Wind-an-Land-Gesetz gesagt, 2% der deutschen Landesfläche sollen als Windenergiegebiete ausgewiesen werden, und hat das auf die Bundesländer ein bisschen unterschiedlich verteilt. Für Nordrhein-Westfalen sind das 1,8%, die in 2 Schritten nach Bundesgesetz ausgewiesen werden müssen. Bis 2027 1,1% und bis 2032 1,8% der Landesfläche. Und wir haben gesagt, nee, wir machen das nicht zweischrittig. Wir machen das in einem Schritt. Wir machen das nicht bis 2027, sondern wir wollen das noch bis zum Jahresende hinbekommen hier in Nordrhein-Westfalen.
Um bessere Planbarkeit zu haben, oder?
Und die Planungsregionen haben das ausgewiesen. In den meisten Planungsregionen in Nordrhein-Westfalen, wir haben 6 Stück, sind die Pläne dafür schon fertig, und damit haben einerseits die Vorhabenträger von Windenergieanlagen eine Klarheit auf welchen Flächen fangen wir an, mit Grundstückseigentümerinnen zu sprechen, ob man nicht auf ihrem Acker zum Beispiel eine Windenergieanlage realisieren könnte. Und aber auch Kommunen haben die Möglichkeit zu sagen, bei uns ist jetzt keine Windenergiefläche aus dem Regionalplan, aber wir möchten trotzdem mehr tun und wir weisen noch ergänzend was aus. Oder vielleicht Unternehmen. Es gibt einige Industrieunternehmen, die sich sehr dafür interessieren, auch mit einer Direktbelieferung, direkt aus ihrem Umfeld zum Beispiel von Windenergieanlagen zu profitieren. Und das ist im Bereich der Windenergie, würde ich sagen, der zweite Punkt gewesen, da möglichst schnell auch eine mittelfristige Klarheit zu schaffen für die Branche, für die Genehmigungsbehörden und ja, ehrlich gesagt auch für Akteure, die zum Beispiel mit dem ganzen Thema Transport der Teile zu tun haben. Das ist ja auch etwas, das wird oft übersehen, aber was wir hinkriegen wollen, ist zum Beispiel, dass deutlich mehr Bauteile einen großen Teil übers Binnenschiff transportiert werden, weil unsere Straßen und Brücken sind ja dermaßen belastet. Ja. Und das ist aber wichtig, wenn Unternehmen sich fragen, okay, wo lohnt sich vielleicht eine Investition, so ein Umschlagplatz für diese Teile, dass die wissen, okay, wo sind eigentlich die Ausbau-Hotspots in Zukunft?
Genau, ja. Da gab es ja auch in der Vergangenheit das Problem, dass dann oftmals also von der Autobahn quasi die Genehmigungen nicht kamen, dass die Teile für die Windanlagen transportiert werden dürfen und es sich deswegen teilweise extrem verzögert hat. Über Binnenschifffahrt würde ich hinterher auch nochmal einen Punkt machen. Da sind Sie ja auch näher drin in dem Thema. Was mich jetzt weiter hier zur Energiepolitik interessieren würde, wäre, das Bürgerenergiegesetz ist ja ein zentrales Programm der Landesregierung. Können Sie vielleicht einmal erklären, was sich genau dahinter versteckt und warum das für Sie so wichtig ist?
Genau, das ist wirklich die dritte Säule, die ich da nennen würde, ja. Weil wir, wenn sehr lange Zeit dieser Ausbau von der Windenergie nicht so gut vorangekommen ist und wir jetzt plötzlich eine enorme Dynamik da haben, die sich ja entwickelt hat, da passiert ja was, das sehen Leute aus ihrem Fenster raus, das ist auch vom Dorfplatz aus zu sehen möglicherweise, man hat damit zu tun und da ist natürlich schon die Frage, die aktuell sehr, sehr hohe Akzeptanz für den Ausbau der Windenergie, wie kann man die auch hochhalten? Gerade in der Situation, wo ja Akteure wie zum Beispiel die AfD und ihr Umfeld in einem enormen Kulturkampf versuchen, aus einer Klimawandelleugnung heraus ja schon einen Feldzug gegen die Energiewende und für einen fossilen Rollback zu fahren, ist es total wichtig, dass nicht nur, wenn ein Vorhaben angegangen wird, die negativen Stimmen, die dann sehr laut und schrill manchmal sind, Gehör finden, sondern dass man aus Leuten, die vielleicht sagen, ja, muss halt sein und eine Gleichgültigkeit, Verbündete macht. Ja. Ja, und deswegen gibt es eine verbindliche finanzielle Beteiligung, einerseits von der Standortgemeinde, ja, dem kommunalen Haushalt dort, aber eben auch von den Menschen, die im Umfeld wohnen, dass die eben auch finanziell mit profitieren von den Profiten, die diese Anlagen generieren. Und ich glaube, das ist eine faire Sache einerseits, dass es nicht nur bei Grundstückseigentümern verbleibt, sondern vielleicht auch denen, die keinen Grund und Boden besitzen, aber eben auch auf die Anlagen schauen. Es soll aber eben auch das Engagement von Anwohnerinnen und Anwohnern, Bürgerinnen und Bürgern, Teil der Energiewende zu werden, mit Bürgerenergiegesellschaften etc. Befördern. Weil das ist ja das Schöne an der Energiewende. In der alten Energiewelt, da gab es nur ganz wenige große Konzerne, die da mitmachen konnten, die mitverdienen konnten. Und die Energiewende, die Dezentralität, die eigene Solaranlage auf dem Dach oder vielleicht auch ein kleiner Anteil von so einer Windenergieanlage, die ein paar Kilometer entfernt vom eigenen Ort steht. Da werden Menschen zu Verbündeten und da wird Energieerzeugung, Stromerzeugung wird da demokratisiert ein Stück weit.
Genau, ja, quasi die Demokratisierung des Stromsystems. Können Sie das nochmal an einem Beispiel vielleicht plastisch machen? Wenn ich jetzt sagen will, weiß ich nicht, bei mir in Solingen, gibt es glaube ich nicht tatsächlich, aber gibt es einen Windparkbetreiber, wie würde ich daran dann beteiligt werden oder wie könnte ich mich daran beteiligen?
Das ist, weil es, also vielleicht einmal zur Genese, was wir ja hatten, war bereits bevor es dieses Gesetz gab, gab es einige Vorhabenträger oder auch wirklich auch einige Bürgerenergieakteure, die haben das schon vorgelebt, ganz freiwillig mit der finanziellen Beteiligung. Aber die haben natürlich ein Stück weit einen Nachteil gehabt. Und auch ehrlich gesagt, die Anwohnerinnen und Anwohner dort, wo eben Vorhabenträger waren, die das eben nicht von sich aus gemacht haben. Und Was wir mit dem Gesetz einerseits haben wollten, wollen wir sagen, jeder soll was beitragen zur finanziellen Beteiligung, jeder Vorhabenträger bei der Windenergie. Aber die guten Ideen, die schon funktionieren, die wollen wir nicht durch so eine Lösung, die wir jetzt hier aus Düsseldorf im Landtag irgendwie uns auf dem Blatt Papier ausgedacht haben, vorschreiben. Und damit andere Ideen, die super gut funktionieren, letztendlich platt machen. Und deswegen ist das Verfahren so. Wenn ein Vorhabenträger eine Genehmigung hat, dann muss er sich mit seiner Gemeinde zusammensetzen, muss denen einen Vorschlag machen. Erstmal, wie könnte Beteiligungsvereinbarung aussehen? Da ist, ich sag mal, ein häufiges Modell, dass einerseits 0,2 Cent pro Kilowattstunde an die Standortgemeinde fließt. Ja,
Also quasi einfach an die, jetzt in Solingen, an die Stadt fließt das Geld und die kann damit sagen, ja, wir aus dem Geld aus der Windenergie bauen wir jetzt hier einen neuen Park.
Zum Beispiel gibt auch, ich sag mal, Bereiche, da werden Stadtteil- und Dorffeste davon finanziert oder auch ein Schwimmbad saniert. Ja, das soll dann sozusagen der Gemeinderat dort oder der Stadtrat entscheiden. Und auf der anderen Seite gibt es eine Vielzahl an Modellen. Zum Beispiel ein Modell, was einem immer wieder begegnet, ist, dass zum Beispiel eine Genossenschaft, die es vor Ort gibt, mit reingenommen wird in das Projekt und man darüber sich beteiligen kann. Es gibt auch Vorschläge immer mal wieder, die dann auch umgesetzt werden, wo sich dann die Standortgemeinde darauf einigt mit dem Vorhabenträger, dass zum Beispiel eine Klimastiftung gegründet wird, in die dann gewisse Teile der Erlöse fließen und dort gewisse Projekte zum Beispiel für mehr Biodiversität finanziert werden. Es gibt auch tolle Projekte, wo oder tolle Stiftungsmodelle, wo die Vereinsarbeit im Ort unterstützt wird. Und nicht nur Sportvereine, sondern gibt ja eine ganz vielfältige Vereinslandschaft in Nordrhein-Westfalen. Was ich auch ein gutes Modell finde, ist, wenn gesagt wird, wir zahlen einfach pauschal an alle im Umfeld. Es gibt einen Pott, wo was reinfließt und in jedem Jahr wird dann aufgeteilt auf alle Häuser, die da sind und alle Anwohnerinnen und Anwohner kriegen dann einfach eine pauschale Zahlung, vergünstigte Stromtarife, dass man den Strom aus dem Windrad vergünstigt beziehen kann. Und wenn aber so eine Lösung, die individuell verhandelt ist, nicht zustande kommt, dann gibt es eine Ersatzbeteiligung und da gibt es die Möglichkeit, ein Nachrangdarlehen noch für Anwohner und Anwohner zu zeichnen. Auf 10 Jahre ist das dann in der Regel, wo man dann Zinsen verdienen kann. Da muss man jetzt keine Reichtümer für haben, um da mitzumachen. Hat da somit also auch eine finanzielle Beteiligung und zusätzlich werden dann eben auch diese 0,2 Cent an die Kommune bezahlt. Das passiert also immer dann, wenn keine andere Einigung gefunden wird, damit eine Beteiligung sowohl von der Kommune als auch von den Anwohnerinnen und Anwohnern sichergestellt ist. Und was natürlich wichtig ist, was passiert denn, wenn sich da der Vorhabenträger nicht dran hält? Und da gibt es dann eine Abgabe, die als Strafe gedacht ist, die dann auch an die Rentabilität so ein bisschen kratzt von der Anlage, sodass es ein großes finanzielles Incentive gibt auch für den Vorhabenträger, da eben auch alle mit reinzunehmen.
Und die Strafe geht dann auch an die Stadt, also das Geld, was der Betreiber quasi bezahlen muss, geht dann auch an die Stadt zum Beispiel, oder?
Genau, das wird dann komplett an die Stadt gehen, das sind dann 0,8 Cent pro Kilowattstunde. Aber das will ehrlich gesagt kein Vorhabenträger, der noch vorhat, Geld zu verdienen, eingehen. Ne? Und das ist ja auch die Idee, dass man sagt, und für die allermeisten bräuchte es das, glaube ich, nicht. Aber was wir ja haben wollen, ist, dass sichergestellt ist, dass die Menschen und die Standortkommunen auch finanziell beteiligt werden. Und ich glaube, das kann darüber gelingen.
Das gilt jetzt ja für Windenergie. Kann man das irgendwie auch auf PV ausweiten?
Ja, könnte man. Ne? Das wäre möglich. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen der Freiflächenphotovoltaik und der Windenergie. Die Margen für die Projekte bei der Freiflächenphotovoltaik sind viel, viel geringer. Ich kann kurz darauf eingehen, woran das liegt. Wir haben, wenn man eine Windenergieanlage genehmigt bekommen hat, in der Regel machen dann die Betreiber Folgendes. Die wollen wollen von der EEG-Vergütung teilhaben und da gibt es einen Ausgleichsmechanismus. Es gibt einen Referenzstandort für eine Anlage, der in Norddeutschland irgendwo ist, wo man, ich sag mal, perfekte Bedingungen hat, das Schlaraffenland für jeden, der mit Windenergie Strom erzeugen möchte. Aber es gibt eben auch Ecken im Land, wo nicht so viel Wind weht, wo die Bedingungen nicht so optimal sind. Und dort gibt es dann eben einen Ausgleich, dass die EEG-Vergütung pro Kilowattstunde eben etwas höher ist, damit eben Windenergie sich nicht nur in Schleswig-Holstein im Kieler Umland irgendwie lohnt, sondern eben auch beispielsweise im Hochsauerlandkreis oder in Solingen. Ja. Und das ist ein wichtiger Mechanismus, was wir eben nicht vergessen dürfen. Wir haben auch bei der Photovoltaik unterschiedliche Rahmenbedingungen. In Freiburg haben wir ein bisschen mehr Sonnenstunden als bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und wenn wir uns die Flächen angucken, dann sind, ich sag mal, sehr große Flächen zusammenhängend auch in Brandenburg zu einem günstigeren Pachtpreis verfügbar, als wir das in Nordrhein-Westfalen mit unserer Siedlungsstruktur überhaupt haben. Und je größer so eine Anlage ist, desto mehr Synergieeffekte hat man dann natürlich. Aber dadurch, dass wir eben nicht diesen Ausgleich haben, an der Stelle für die Vergütung, ist es in Nordrhein-Westfalen echt schwierig, wirtschaftlich ein Freiflächen-Photovoltaik-Projekt zu realisieren unter den aktuellen Bedingungen. Deswegen bin ich persönlich total offen dafür, darüber zu reden, wie können eine verbindliche finanzielle Beteiligung bei Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen gelingen. Mhm. Allerdings müssen sich dafür eben auch die Rahmenbedingungen auf Bundesebene so ändern, dass wir auch in Nordrhein-Westfalen bessere Rahmenbedingungen eben für die Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen haben. Weil klar ist doch auch, das Geld, was dort verteilt wird, das muss erstmal verdient werden.
Also nochmal ganz kurz, für Wind gibt es das quasi so, aber für PV eben nicht.
Richtig.
Genau, also dieses ist ja quasi das Motto, lieber besser ist schöner als perfekt. Quasi, dass es trotzdem viel gebaut wird, auch wenn die Bedingungen nicht immer optimal sind und so halt Anreize zu schaffen. Ich wollte sowieso jetzt noch ein bisschen mehr über PV sprechen. Auch da, wenn man mal auf 2010 schaut, da waren 4.000 Terajoule kam aus Photovoltaik an der Primärenergiegewinnung. Heute sind es knapp 20.000 Terajoule und 13.400 Megawatt Leistung. Aufgeteilt sind das 235 Balkonkraftwerke, 12.280 PV-Anlagen auf Dächern und 888 auf Freiflächen. Was muss denn jetzt außer den Punkten, die Sie jetzt gerade schon genannt haben, hier noch passieren? Also ich denke da zum Beispiel auch an so Sachen wie attraktivere PV auf Mehrfamilienhäusern, an der Autobahn und ähnliches.
Was wir gemacht haben, einerseits ist zu sagen, weil wir müssen uns ja nichts vormachen. Ne? Das Cleverste, was man eigentlich mit Photovoltaik machen kann, ist, die Dächer zu nutzen. Ja, das ist halt kleinteiliger, deswegen ein bisschen zeitaufwendiger im Ausbau. Und genau das ist der Grund, warum wir eben auch deswegen brauchen wir auch die Freiflächen-Photovoltaikanlagen, weil wir so ein enormes Ausbautempo brauchen, um unsere Ziele bei der Transformation dazu erreichen, unsere Klimaziele einhalten zu können. Aber was wir gesagt haben, bei neuen Gebäuden muss in Nordrhein-Westfalen bereits verbindlich eine Photovoltaikanlage drauf. Aber eben auch
Bei allen neuen Gebäuden?
Ja.
Also wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus baue, muss ich da eine PV-Anlage draufpacken?
Vollkommen richtig.
Okay.
Das ist in Nordrhein-Westfalen so. Das haben wir 2024, glaube ich, war es, die Novellierung von der Landesbauordnung. Seit 2024 gilt das schrittweise in Kraft getreten für verschiedene Gebäudetypen, aber inzwischen gilt es eben für die verschiedenen Bereiche und es wird jetzt eben auch so sein bei umfangreichen Dachsanierungen von Bestandsgebäuden. Also wenn man das Dach umfangreich sanieren muss, auch dann muss man was machen. Wenn es nicht wirtschaftlich ist, wegen Sondersituationen, da gibt es einige Ausnahmetatbestände dann, aber das ist erstmal das Ding, Solar muss das neue Normal sein auf Dächern. So, ne? Das ist der eine Schritt. Ein Riesenthema, haben Sie angesprochen, die Mehrfamilienhäuser werden noch viel zu wenig genutzt. Und das lag auch ein bisschen daran, wohin mit dem Strom, den man produziert.
Genau.
Das war super kompliziert, den eigenen Mieterinnen und Mietern zum Beispiel in so einem Mehrfamilienhaus oder wenn es eine Eigentümergemeinschaft ist oder so, das dann zukommen zu lassen. Und da hat die Ampel-Bundesregierung einige wichtige Vereinfachungen eben auch durchgeführt, sodass wir dort jetzt begleiten können als Land mit einer umfangreichen Informationskampagne und auch einer gemeinsamen Kraftanstrengung mit der Wohnungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen, da wirklich voranzukommen bei dem Thema Mieterstrom. Mhm. Es ist eine super Sache. Ne? Einerseits hat man die Dachfläche genutzt für Photovoltaikanlage, für grüne Stromproduktion, und auf der anderen Seite können die Mieterinnen und Mieter halt Stromkosten sparen. Ja. Es ist eine super Möglichkeit, um auch Leute, die kein eigenes Haus haben, zu Energiewende-Gewinnerinnen und Gewinnern zu machen.
Also quasi, Sie meinen jetzt, die Bemühungen sind da jetzt eine gemeinsame, bessere Lösung zu finden, aber in der Realität hat sich jetzt ja jetzt aktuell in NRW auch für Mehrfamilienhäuser, glaube ich, jetzt noch zumindest gesetzlich nichts geändert. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
Was wir generell für Hausdächer gemacht haben, ist, das sind dann so bauordnungsrechtliche Dinge wie Abstände, die zum Nachbarhaus eingehalten werden, die dazu geführt haben, dass viele Gebäudedächer nicht effizient genutzt werden konnten für diese Anlagen. Das sind so Detailregelungen, okay. die haben wir alle angepackt. Mhm. Ja, die helfen auch für die Mehrfamilienhäuser. Aber das große Hemmnis bei den Mehrfamilienhäusern, das war eben dieses komplizierte Bundesrecht, was wir vorher hatten für das ganze Thema Mieterstrom und die Vereinfachung davon, den profitieren wir jetzt natürlich auch total in NRW. Mhm. Und da geht es jetzt vor allen Dingen darum, zu koordinieren, dass das bekannt wird, dass es jetzt einfacher ist. Das war so ein Thema, das war so lange so kompliziert, dass viele einfach davor zurückschrecken. Und jetzt muss eben, das ist eben etwas, was wir auch in Nordrhein-Westfalen eben unterstützen, über einerseits die Beratung der Verbraucherzentrale, aber auch über die Landesagentur Energy for Climate, dass die Wohnungswirtschaft, Gebäudeeigentümer und Gebäudeeigentümer davon wissen, mit den richtigen Angeboten, die da unterstützen, eben auch in Verbindung gebracht werden. Das ist etwas. Das eine Thema ist dann der Mieterstrom. Das nächste, wenn wir über die Wohnungswirtschaft sprechen, zum Beispiel auch die Lademöglichkeiten für Elektroautos, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist, das denken wir da an der Stelle zusammen. Weil das ist das, was man in einem Land wie Nordrhein-Westfalen, also muss man es überall hinkriegen, aber in einem Land wie Nordrhein-Westfalen, wo so viele Menschen auch zur Miete wohnen, muss man sich eben auch mit der Frage stellen, wie können wir wir sind über den Punkt hinaus, wo wir für, sagen wir, Häuslebauer irgendwie, die haben alles geregelt, wenn sie das möchten. Die sind Transformationsgewinner schon in ganz vielen Fällen. Die haben ihre eigene PV-Anlage, ihre eigene Wallbox, laden den Sonnenstrom in ihr Auto, haben deswegen viel günstigere Mobilitätskosten. Die können selbst entscheiden, was sie für eine Heizung haben, wenn sie von der Wärmepumpenförderung profitieren und da auch die Wärmewende bei sich fort. Da ist schon ganz, ganz viele Punkte in place, die es braucht. Aber wir müssen eben auch gucken, dass die vielen Menschen, die zur Miete wohnen, dass die auch etwas davon haben und dass die auch mitgenommen werden bei dieser Transformation. Und das sind eben diese Schritte, die jetzt gegangen werden.
Genau das ist nämlich auch ein Punkt, der mir von der Opposition genannt wurde, dass eben Klimaschutz nicht sozial gedacht wird, weil, wie Sie jetzt ja gerade sagen, die Einfamilienhäuserbesitzer, die waren bisher die profitiert haben. Aber die Leute, die jetzt eigentlich mal zur Miete wohnen, die vielleicht ein bisschen weniger im Portemonnaie haben, die bisher eher nicht. Und das sind ja auch, ich würde jetzt mal behaupten, klassisch diejenigen, die jetzt nicht die größten Fans von den Grünen sind, die größten Klimaschutzfans, eben weil auch da jetzt dieses Bild, und habe ich davon, ob es jetzt stimmt oder nicht, dieses Heizungsgesetz, jetzt muss ich hier ganz teuer eine Wärmepumpe kaufen, das geht auf mein Portemonnaie, also Klimaschutz kostet mich was und Klimaschutz wird nicht sozial gemacht, das ist bei vielen Leuten die Wahrnehmung und eben jetzt auch die Kritik aus der Opposition, was sagen Sie dazu?
Naja, ich glaube, es gibt durchaus Beispiele in der Vergangenheit, wo Klimaschutzmaßnahmen nicht unbedingt so sozial gerecht ausgestaltet waren, wie sie es sein könnten. Aber das hängt ja auch immer davon ab, wie man es macht und was die eigenen politischen Prioritäten sind. Und ich sag mal, diese Änderungen beim Thema Mieterstrom, ja, das ist etwas, was wir als Grüne schon super lange eingefordert haben und dann, als wir in der Ampel eben auch mitregiert haben, ja umgesetzt haben. So, und dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir noch nicht so viele Mehrfamilienhäuser mit Photovoltaikanlagen ausgestattet haben, um bei dem Beispiel kurz zu bleiben. Ja, das ist ja eine Folge davon, dass es eben bis zur Ampel gedauert hat, bis diese Regelungen vereinfacht wurden. Ja, und natürlich könnten wir da an der Stelle weiter sein. Aber ich sag mal so, die die SPD, wenn man einen Teil der Opposition angeht, die hat dort oft genug mitregiert und hätte es schon machen können. Deswegen, ich finde es gut, dass wir es in der Ampel gemeinsam hinbekommen haben. So will ich nur sagen. Und was diese ganzen Fragen von auch sozialverträglicher Wärmewende angeht, ist es gut, dass es eben auch eine soziale Komponente bei der Wärmepumpenförderung gibt. Ich hoffe, die bleibt bestehen. Aus meiner Sicht könnte man die sogar noch ausbauen. Und das sind so Punkte, die finde ich total wichtig. Da ist unglaublich viel passiert, aber in der Vergangenheit gab es immer wieder eben die Punkte, wo es zu kurz gedacht wurde, und das holt man nicht von heute auf morgen auf. Ja. Deswegen ist es deswegen teile ich die Analyse, dass das ein riesiger, wichtiger Punkt ist. Ich sag mal, ein Bürgerenergiegesetz hat eine soziale Komponente. Bei der Wärmewende müssen wir es jetzt sehr gut organisieren. Ehrlich gesagt, in vielen Fällen ist natürlich auch das ganze Thema Balkonsolar eins, was inzwischen quasi von alleine fliegt. Mhm. Die Rahmenbedingungen sind da, die Anlagen sind da, sind günstig zu haben. Mhm. Und das ist, ein total wichtiger Bestandteil. Ich glaube, was man nie unterschätzen darf, ist die Wichtigkeit auch von dem ganzen Thema Beratung. Ja, nicht alleine gelassen zu werden in der Transformation.
Genau, weil das ist teilweise gar nicht, also ich habe mich da auch mal versucht, mit ein bisschen zu befassen. Es ist teilweise gar nicht so leicht zu wissen, was ist denn jetzt das Beste, was ich machen kann und wie mache ich das und mit wem spreche ich darüber? Weil sich ja auch, und das ist ja vielleicht auch was Positives, da sehr viel verändert hat, auch in den letzten Jahren, und da viel Neues auch im Sinne von einer Weiterentwicklung dazugekommen ist. Deswegen sind da so Informationskampagnen sicherlich auch hilfreich. Was würden Sie denn jetzt sagen, also wenn sich jetzt jemand zu PV, sag ich jetzt mal, informieren möchte, weil er denkt, ach, vielleicht will ich da was machen, wo sollte man denn da nachschauen? Was ist denn da der beste Ansprechpartner, die beste Website?
Ich glaube, es gibt nicht nur die eine beste Website, aber ein Angebot, was in sehr, sehr vielen Orten in Nordrhein-Westfalen besteht, ist die Verbraucherzentrale, die hat Energieberatung. Deswegen war es uns auch als Grüner Fraktion hier in Nordrhein-Westfalen total wichtig, in den letzten Jahren, auch wenn es super große Einsparnotwendigkeiten im Haushalt war, die Energieberatung der Verbraucherzentrale zu retten. Mhm. Ja, die ist jetzt verankert im Einzelplan des Grünen Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz und Energie. Ja, und das war ein ganz wichtiger Punkt, weil da passiert natürlich Beratung unabhängig von dem Verkaufsinteresse. Und ein weiterer Bestandteil von Beratungsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen sind die kommunalen Klimaschutzagenturen. Die heißen in jeder Kommune so ein bisschen anders. Aber auch die sind natürlich eine gute Anlaufstelle. Was zum Beispiel in Dortmund, wo ich jetzt herkomme, ein Beispiel ist, was ich für total gelungen halte. Dort werden jetzt ehrenamtliche Solarbotschafter, ich glaube, der Name ist ein bisschen anders geworden im Ergebnis, aber werden dort ausgebildet auf städtische Kosten. Die machen dort einen Lehrgang mit und die haben sich bereit erklärt, in ihrem Viertel, in ihrer Nachbarschaft sozusagen als Quartierskümmerer für das Thema Solarenergie, für alle, die da Interesse haben, sich hinzusetzen, Wissen zu teilen, Erfahrungen zu teilen. Weil das ist ja an vielen Stellen das, was man auch sieht, wenn an einem Balkon ein Balkonsolarkraftwerk einmal hängt. Wenn man ein halbes Jahr später an dem gleichen Haus vorbeikommt, da sieht man plötzlich einige andere, weil die Leute fangen an, miteinander zu sprechen. Und das sind so sehr niedrigschwellige Ansätze, die aber einen riesigen Unterschied, glaube ich, machen können.
Ich würde ganz gerne noch einmal ein bisschen auch über das Thema Stromspeicherung sprechen, weil das ist ja, um das mit der Energiewende zu schaffen und wirklich zu Klimaneutralität zu kommen, wirklich ein zentraler Punkt. Sie haben eben schon mal angesprochen, so mittelfristig will man über die Gaskraftwerke gehen, weil man die einfach sehr gut steuern kann. Also das war ja bisher immer das Konzept quasi, dass man fährt erst, also Kohle fährt man runter, arbeitet mit Gaskraftwerken, um quasi auch Flauten zu überbrücken, die dann langfristig durch Wasserstoff ersetzt werden sollen. Das war ja so bisher immer das Konzept. Wie sieht es denn da in NRW aus, auch mit Stromspeichern, also jetzt halt Batteriespeicherausbau zum Beispiel?
Wir haben ja eine enorme Dynamik in dem ganzen Bereich, wo es darum geht, dass Vorhabenträger für Batteriegroßspeicher Anfragen bei den Netzbetreibern stellen, um ans Stromnetz angeschlossen zu werden. Und da hat sich, weil das Ganze eine enorme Dynamik entwickelt hat, das Problem ein bisschen ergeben, dass weil wir eben noch nicht genug Transparenz in unserem Stromnetz haben, darüber, wo hat man noch mehr Kapazitäten für einen Netzanschluss, wo weniger. Ja, einige Anfragen auch vielleicht erstmal sind, um so ein Handtuch auszulegen. Mhm. Und das heißt, wir haben so ein bisschen eine gewisse Unklarheit, wie viele dieser Anfragen sind ich sag mal, mit einem ernsthaften Umsetzungsinteresse dahinter. Aber grundsätzlich ist das ein hochprofitabler Bereich, weil dort wird als Geschäftsmodell ja die Volatilität der Stromkosten an der Börse genutzt.
Genau, also Strom wird gekauft, wenn er günstig ist, also beispielsweise Nacht, es weht gerade viel Wind, es wird aber nach wenig Strom gebraucht. Deswegen ist der Strom sehr günstig, teilweise sogar negativ der Strompreis. Dann kauft man den, speichert den und verkauft ihn dann frühmorgens, wenn alle Strom brauchen und es teuer ist und so quasi ein Geschäftsmodell quasi hat. Genau, aber macht die Landesregierung da irgendwas in dem Bereich?
Genau, es geht da natürlich darum, das klug zu koordinieren. Aber das ist auch so ein Stück weit die Rolle an der Stelle, die eine Landesregierung einnehmen kann. Es braucht ein gutes Beispiel, also das hängt da eben auch viel mit der Frage zusammen, wie läuft es eben auch mit den Stromnetzbetreibern, und ich glaube, es war ein sehr guter Schritt von der Landesregierung, schon sehr frühzeitig in eine integrierte Netzplanung NRW einzusteigen, mit wo eben auch zusammen gedacht wird, das ganze Thema Stromnetz, sowohl auf der Höchstspannungsebene als auch auf der Verteilnetzebene, aber eben auch Gasnetz und Wasserstoff. Ja, weil am Ende muss man ein Energiesystem zusammendenken, ein ganz wichtiger Baustein, aber eben auch die koordinativen Themen und der Einsatz eben auch von Nordrhein-Westfalen im Bundesrat für die Klarheit, was Vereinfachungen planungsrechtlicher Natur, die auf Bundesebene geschaffen werden müssten, um die Umsetzung der Projekte zu beschleunigen. Ich glaube aber, was man nicht vergessen darf oder wo man nicht, nicht aus der Orientierung geraten darf. Was wir brauchen, um all das umzusetzen, ist ein Netzausbau. Ja, der muss vorangehen. Und was gerade passiert auf Bundesebene mit zum Beispiel diesem 10-Punkte-Plan von Katharina Reiche, der nichts mit dem Energiewende-Monitoring, was sie beauftragt hat, was wissenschaftlich passiert ist, zu tun hat, sondern sehr, sehr viel mit der Agenda, die sie schon vorher mit reingebracht hat in das Haus dort. Da wird der Strombedarf für die Zukunft kleingerechnet, um eben auch möglicherweise weniger Netzausbau zu betreiben, um ein geringeres Ambitionsniveau beim Ausbautempo von erneuerbaren Energien zu haben, was auch zum Beispiel Bedarfe an Stromspeichern angeht, etc. Und das ist eigentlich die große Gefahr für das ganze Thema, weil wer darauf spekuliert, dass die Industrieproduktion zurückgeht und das sogar voraussetzt dafür, dass Versorgungssicherheit in Zukunft noch gewährleistet ist, weil man eben dann auch Druck rausnimmt aus dem Netzausbau und aus all diesen anderen Punkten. Ja, der geht aus meiner Sicht komplett fahrlässig mit damit um, die Grundlagen zu schaffen dafür, dass wir künftig klimaneutral wirtschaften können und in Wohlstand hier auch in Zukunft leben können. Und das ist aus meiner Sicht gerade die große Herausforderung in dem Bereich, ergänzend dazu, dass wir an einen Punkt kommen müssen, wo es den Netzbetreibern ermöglicht wird, ein Stück weit zu priorisieren, welche Netzanschlüsse schauen wir uns als oder ermöglichen wir als erstes, weil sie eben systemdienlich sind und damit Transformation ermöglichen, und was sind Netzanschlüsse, die zwar auch total berechtigt sind, aber jetzt keinen systemdienlichen Charakter haben. Da braucht es künftig natürlich unter der Wahrung von einer gewissen Neutralität, deswegen muss es sehr nachvollziehbar sein, da brauchen wir aber einen Ansatzpunkt, weil die Netzbetreiber, das zeigt sich gerade, noch nicht vollständig darauf vorbereitet sind, hier das Transformationstempo tatsächlich mitzugehen.
Wir haben uns jetzt sehr auf diesen ersten Sektor Energiewirtschaft quasi konzentriert, Energiepolitik. Das war jetzt auch mein Ziel, weil ich finde, das ist so das Thema, was vielleicht am wichtigsten ist, beziehungsweise am meisten diskutiert wird, wo am meisten auch irgendwie passiert. Ich würde trotzdem ganz gerne noch kurz über ein, zwei andere Sektoren sprechen, um zumindest, dass man da so eine Ahnung hat, wie läuft es da in NRW. Das ist einmal der Sektor Gebäude, also vor allem eben das Heizen, der genannt wird. Also Gebäude und Verkehr sind ja immer so die Bereiche, die genannt werden, ja, da läuft es in Deutschland nicht so gut. Ja. Wie läuft es denn beim Heizen, beim Ausbau der Wärmepumpen zum Beispiel hier in NRW?
Ja, also wir haben da eigentlich eine Situation, die ist ja in weiten Teilen Deutschlands total ähnlich. Es wurde viel zu lange erzählt, dass eine Gasheizung eine gute Idee für den Klimaschutz wäre. Ja, und auch noch sehr lange sogar gefördert. Und da war der Kurswechsel letztendlich, der durch die Ampel vollzogen wurde, sich der Realität zu stellen, wir werden nicht klimaneutral werden rechtzeitig, wenn wir so weitermachen und einfach Gasheizungen einbauen in die Gebäude. Wir müssen das anders machen. Und vor allen Dingen, wir müssen uns angucken, wie man es gut vor Ort organisieren kann. Mit einer kommunalen Wärmeplanung. Ja, dieser Schritt, der kam zu spät. Ja, der kam zu spät. Es ist gut, dass er dann erfolgt ist. Was wir in Nordrhein-Westfalen ja jetzt gerade sehen, die Kommunen sind die Wärmepläne am Erstellen. Zunächst sind das die größeren Kommunen, die bis 2026 da die Frist haben. Und die kleineren Kommunen, die haben bis 2028 Zeit. Und dann hat man sozusagen einmal sich angeguckt, so eine Schatzsuche betrieben eigentlich. Was haben wir für erneuerbare Wärmequellen, die wir gut nutzen können? Und wo hat man Gebiete, wo sich zum Beispiel auch ein Wärmenetz lohnt künftig oder ein Ausbau von einem bestehenden Wärmenetz lohnt, wo Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer oder andere Wärmenutzerinnen und Wärmenutzer ein Stück weit schauen können, das ist ein Potenzialgebiet für einen Ausbau und hier kann ich zum Beispiel damit rechnen, dass sich das Stadtwerk eben engagiert im Ausbau der Fernwärme und ich kann mich dort anschließen. Aber eben auch die Kleinen, das ist ganz wichtig das wird der übergroße Anteil sein der Gebäude, wo vollkommen klar ist, die müssen sich individuell kümmern. Ja, und das heißt, wenn die sich individuell kümmern müssen, in den allermeisten Fällen, dass die Wärmepumpe die beste Option ist, die sie haben. Und das heißt, mit dieser kommunalen Wärmeplanung kommen wir in eine Klarheit für die Nutzerin von Gebäuden, für die Eigentümerin von Gebäuden, was der eigene Handlungsauftrag ist, letztendlich, um die Wärmewende im eigenen Gebäude zu realisieren. Wenn man einmal einen Plan hat, muss man natürlich auch immer noch gucken, dass man ihn umsetzt. Und das eine ist natürlich, sich anzuschauen, okay, was braucht es noch zusätzlich an Angeboten, damit dann in der Frage von der Umsetzung in den Kommunen von diesen Wärmeplänen eben auch alle Akteure die nötige Unterstützung erfahren und letztendlich wir aus dieser Vereinzelung dieser Frage rauskommen und das auch als eine gemeinsame Kraftanstrengung wahrgenommen wird. Was ist aber auch, natürlich braucht es Unterstützung, wenn es darum geht, solche Projekte umzusetzen, wo Wärmequellen eben erschlossen werden sollen. Ein ganz wichtiger Baustein, wie ich finde, ist die Erschließung von Geothermie, der mitteltiefen und tiefen Geothermie. Das ist ein bisschen kompliziert, weil wir sind in Nordrhein-Westfalen, was die nutzbaren Wasservorkommen von Wärme letztendlich angeht. Wir sind dann nicht so gut exploriert. Deswegen haben wir ein Explorationsprogramm in Nordrhein-Westfalen, wo der geologische Dienst Probebohrungen vornimmt. Und dann diese Daten werden allen zur Verfügung gestellt. Stadtwerke sind da wichtige Akteure, aber auch andere, die auf dieser Datenbasis letztendlich entscheiden können, okay, hier mache ich eine tiefe Geothermiebohrung und beschicke damit ein Wärmenetz oder auch Industriebetriebe, die das für ihren Wärmebedarf möglicherweise sich anschauen. Aber eben auch zu gucken, okay, wo haben wir Abwärmequellen? Es gibt viele Investitionen, zum Beispiel gerade insbesondere im Rheinischen Revier, was das ganze Thema Rechenzentren, Hyperscaler angeht. Da gibt es ja Abwärme, die produziert wird. Und die kann man nutzen. Ja, da gibt es eine Möglichkeit, diese unvermeidbare Abwärme weiter zu nutzen und nicht verpuffen zu lassen. Und ich finde, es gibt schon sehr, sehr viele Beispiele im Land, wo aufgrund des großen Datenschatzes, den wir in Nordrhein-Westfalen beim Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Klimaschutz haben, beim LANUG, was Wärmequellen angeht, wo zum Beispiel eine Genossenschaft im Kreis Siegen-Wittgenstein ein kleines Wärmenetz in einem ganz kleinen Dorf aufgebaut hat, weil dort gab es eben eine Gemengelage, wo sich das total angeboten hat. Man hat es zusammengetan und hat das umgesetzt. Und das ist etwas, was, glaube ich, gerade von sehr, sehr wenigen gesehen wird, dass auch diese Lösungen durch eine kommunale Wärmeplanung eben angestoßen werden können. Wir wegkommen von, okay, es gibt eben die haben den Heizungskessel, dann gibt es im Keller den Gaskessel, dann gibt es die haben Fernwärme vom großen Stadtwerk und ein paar heizen noch mit Holzpellets oder so, sondern hin zu dieser kompletten Lösungsvielfalt, die Energiewende ja auch bietet, in der Gewissheit aber, dass in ganz, ganz vielen Stellen, das ist in der Debatte oft untergegangen, tatsächlich die Wärmepumpe einfach genial ist und super funktioniert. Deswegen freue ich mich sehr, dass die Absatzzahlen, was die Wärmepumpen angeht, im ersten Halbjahr 2025 eben auch wieder deutlich gestiegen sind. Erstmals mehr als bei den Gasheizungen verkauft wurde, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Und das ist die Entwicklung, die wir brauchen. Es ist absoluter Wahnsinn, in einem Kulturkampf eben vor Sorgen bei der Transformation so eine geniale Technologie wie die Wärmepumpe zu verrufen. Das ist auch eigentlich in keinem anderen Land passiert als in Deutschland. Da sind nur wir auf die Idee gekommen, dass man da Kampagnen gegenfährt oder sowas. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir da an der Stelle eine Versachlichung ein Stück weit haben. Und ich glaube, auch das ist eine Chance von der kommunalen Wärmeplanung, aufzuzeigen, wie es geht. Und nicht irgendwie nur das Problem zu beschreiben.
Beim Thema Verkehr gibt es jetzt sehr viele Themen, über die man sprechen könnte. Elektromobilität voranbringen, sicherlich ein wichtiges Thema. Ihr Thema ist jetzt aber eben auch die Binnenschifffahrt. Deswegen würde ich ganz gerne da noch ein bisschen was zu hören. Welchen Teil kann das denn eben auch zu Klimaneutralität, zum Klimaschutz beitragen?
Ja, man denkt das gar nicht, ne? Dass die Binnenschifffahrt aber tatsächlich Stand heute einer der klimafreundlichen Transportträger ist, die wir haben. Wir können unglaublich viel Masse in einem Binnenschiff transportieren. Und was wir ja gesehen haben, ist in den letzten Jahrzehnten beim Güterverkehr eine immer stärkere Entwicklung hin zum LKW. Und das hat zu vielen Staus geführt, ja. zu Kapazitätsproblemen dort. Und deswegen ist ja etwas, was sehr oft gefordert wird, wir müssen wieder mehr auf die Schiene verlagern. Und das ist richtig, aber wenn wir uns unser Schienennetz angucken, dann ist das super voll und total schlecht in Schuss gehalten. Das heißt, es gibt dort immense Investitionsnotwendigkeiten. Zum Glück wurde das jetzt auch parteiübergreifend an vielen Stellen ja erkannt und sehr viel jetzt auch wieder daran investiert, dass unser Schienennetz wieder fit gemacht wird. Aber wenn wir uns angucken, wo gibt es gerade große Kapazitätsreserven, um Verkehre von einem LKW oder von der Straße eben auch wegzuverlagern, dann sind die ein bisschen bei der Bahn vielleicht noch, aber eben ganz enorm auf dem Binnenschiff. Was wir dort natürlich auch haben, wir müssen da natürlich auch zeitgerecht wegkommen vom Dieselmotor im Heck, oder den zwei Dieselmotoren, die es aus Sicherheitsgründen bei Binnenschiffen sind. Und das ist gar nicht so einfach, weil das ist eine Branche, wo es sehr, sehr viele eben auch kleine Akteure gibt, die ihr eigenes Schiff fahren, ja, aber wo eben einmal im Leben in so ein Schiff investiert wird, das wird dann gefahren, das Berufsleben lang. Und wenn dann es so in Richtung Ruhestand geht, dann wird das weiterverkauft und das ist dann sozusagen die Altersvorsorge auch. Ja, das ist in vielen Fällen noch das Modell. Es gibt auch größere Reedereien an der Stelle, aber das findet sich eben auch noch sehr viel. Deswegen ist das wirklich ein Prozess, der sehr gut begleitet werden muss. Und das zweite Thema, was wir auch im Binnenschiff haben, ist natürlich, wir müssen die Rümpfe anpassen, um uns auf Niedrigwasserperioden besser vorzubereiten, damit die Schiffe dort resilienter für sind, noch länger fahren können. Und der Fachkräftemangel ist da auch ein Riesenthema. Und da unterstützen wir in Nordrhein-Westfalen eben auch Projekte, die sich mit dem ganzen Thema autonomes Fahren oder teilautonomes Fahren beim Binnenschiff befassen. In Duisburg gibt es jetzt beispielsweise auch ein Unternehmen, was dort letztendlich Steuerstände, die sehen aus wie ein Simulator, aber über Funk wird dann das Schiff gefahren, ja, was ja eben auch nochmal eine Möglichkeit ist, mehr Fachkräfte eben auch einzubinden, die nicht mehr die langen Reisezeiten von zu Hause weg in Anspruch nehmen wollen. Deswegen, da gibt es ein paar Sachen, die sind schon auch zu tun. Es gibt auch bei der Infrastruktur unserer Kanäle einen großen Sanierungsstau, aber es gibt eben Kapazitätsreserven, weil ein ganz klassisches Ladegut auf dem Binnenschiff ist die Steinkohle. Ja, und Das ist nur ein Beispiel, wo eben letztendlich Schiffe frei werden, die anderes transportieren können, eben auch künftig. Und das ist etwas, da kümmern wir uns schon in Nordrhein-Westfalen drum. Wir haben ja mit dem Rhein die wichtigste Binnenwasserstraße in Europa und mit dem westdeutschen Kanalnetz ja eben auch eine enorme Möglichkeit. Und es gibt viele Potenziale, was wir dort transportieren können. Und eines hatte ich eben angerissen, das sind die Groß- und Schwerlasttransporte, aber eben auch bei dem Thema Containertransport, dass eben der LKW nicht von Rotterdam fährt, sondern möglicherweise dann nur noch vom Duisburger Hafen und in den Container verteilt, ist etwas, was viel erfolgt. Da muss man sich letztendlich also auch gut drum kümmern, aber das ist eine Branche, die einen enormen Stellenwert hat für so einen Industriestandort. Enorm wichtig ist eben auch, dass der Transportträger Binnenschiff zum Beispiel für die Stahlindustrie, für die Chemieindustrie und das sind ja auch Industrien, die in der Transformation letztendlich ein Stück weit begriffen sind und da sich großen Herausforderungen stellen müssen. Aber ja, wer da Lust hat, sich mal ein bisschen mehr mit zu beschäftigen und da ein bisschen reinzuschauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Die Binnenschiffe, die werden manchmal belächelt von außen, man kriegt die nicht so viel mit, man steht nicht hinter denen im Stau oder so, aber die sind enorm wichtig dafür, dass bei uns eben auch das wirtschaftliche Leben weitergeht und die Rädchen ineinander greifen und die kann einen größeren Beitrag leisten zum Klimaschutz und da kümmern wir uns drum.
Zum Abschluss können Sie vielleicht noch mal einmal eben in ein paar Sätzen auf den Punkt bringen, was hat denn die Landesregierung in den letzten Jahren für Klimaschutz in NRW geschafft?
Ja, die Landesregierung hat nicht nur zwei Klimaschutzpakete verabschiedet, sondern eben auch den kompletten Turnaround bei der Energiewende, wenn wir uns den Strombereich anschauen, eingeleitet. Die Wärmewende zu organisieren, massiv mit angeschoben und ja zum Beispiel auch mit der Förderung für eine Direktreduktionsanlage in Duisburg bei der Stahlproduktion mit grünem Wasserstoff. Ja, die größte Einzelförderung in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalens für eine Schlüsselindustrie mit auf den Weg gebracht und die finanzieren wir Jahr für Jahr. Also ein klares Bekenntnis für den Weg hin zur erst klimaneutralen Industrieregion, aber eben auch eine Bereitschaft, sich dem zu stellen, wo es wirklich auch schwierig wird mit der Transformation, wo es auch unter Druck gerät, weil die wirtschaftliche Lage nicht so einfach ist, wo wir in der Energiekrise unter Druck geraten waren von Russland, nicht wegzulaufen, wenn es eben schwierig wird. Und das braucht es eigentlich bei Transformation, beim Klimaschutz. Es braucht einen langen Atem und die Bereitschaft, den Weg auch bis zum Ende, bis zur Klimaneutralität zu gehen und das so zu gestalten, dass das eben auch eine gute Zukunft für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen und weit darüber hinaus ist. Und das hat diese Landesregierung in den Jahren, die wir jetzt schon dabei sind, aus meiner Sicht in der Breite sehr gut durchgehalten. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir hier in der Koalition arbeiten, wo nicht im erstbesten Moment, wenn irgendeine Schlagzeile kommt, der Klimaschutz als Ganzes wieder in Frage gestellt wird. Das würde ich mir auch für eine Bundesregierung wünschen, die wir da gerade haben. Aber wir arbeiten hier in Nordrhein-Westfalen weiter mit den Herausforderungen, die wir gerade haben, im Blick, aber auch einem Ziel vor Augen, für das es sich lohnt zu kämpfen, nämlich eine klimaneutrale Welt, in der auch noch sehr lange in Zukunft Menschen gut leben können.
Vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch und auch vielen Dank für Ihre Arbeit an der Demokratie.
Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören und willkommen jetzt hier zum Erkenntnisgewinn, wo wir nochmal auf die Episode schauen, was sind jetzt wirklich so die Sachen, die wir hier mitnehmen können. Also, Michael Rolz-Leitmann berichtet davon, dass bei der Windenergie die Trendwende von der Landesregierung in NRW geschafft wurde. Früher war hier Flaute, jetzt sei NRW die Nummer 1 beim Ausbau der Windenergie in Deutschland. In dieser Legislaturperiode will die Regierung 1000 neue Windanlagen schaffen. Dieses Ziel, so Rolz-Leitmann, werde man aber übertreffen. 500 neue Anlagen sind bereits in Betrieb, 1500 weitere sind bereits genehmigt. Außerdem wurden Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht und auch der Mindestabstand von 1000 Metern wurde abgeschafft. Dennoch habe ich angemerkt, dass NRW noch ziemlich viel Kohle verbrennt, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Hierzu sagt Herr Rölsch-Leitmann, dass NRW traditionell eben viel Kohle und viel Industrie hätte. Es sei das Kohleland in Europa. Daher sei es auch so schwierig, hier auszusteigen, aber das werde man schaffen. Dabei ist NRW aber auch darauf angewiesen, dass andere Bundesländer ihre Arbeit machen und die Erneuerbaren ausbauen. Damit der Kohleausstieg gelingt, müssen Bund, Land und eben auch RWE seine Arbeit machen. Seine Kritik? Die neue Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche tut das aktuell nicht. Also sie tut die Arbeit, die vom Bund nötig wäre, seiner Meinung nach nicht. Ein zentrales Gesetz der Landesregierung ist das Bürgerenergiegesetz. Durch dieses werden Kommunen sowie die Bürgerinnen und Bürger an Windanlagen in ihrer Nähe finanziell beteiligt. So soll die Energiewende auch attraktiver werden. Bei PV soll weiterhin besonders auf den Ausbau auf Dächern gesetzt werden. Eine PV-Pflicht für Neubauten und sanierte Dächer wurde bereits eingeführt. Auch PV auf Mehrfamilienhäusern soll jetzt attraktiver werden. Angesprochen auf die soziale Dimension des Klimaschutzes, sagt Herr Rölsch-Leitmann, dass Klimaschutz in der Vergangenheit nicht genug sozialgerecht abgelaufen ist. Die Grünen täten dies aber durchaus und auch andere Parteien könnten ja mehr dazu beitragen bzw. hatten in der Vergangenheit die Chance dazu. Zur Wärmewende sagt Herr Rölsch-Leitmann, dass für die meisten die Wärmepumpe die beste Option sei. NRW habe zudem viel Fernwärme und auch Geothermie sei sehr vielversprechend. Auch mit der Binnenschifffahrt beschäftigt er sich. Diese sei vergleichsweise klimafreundlich und so könnten auch viele Güter abseits der Straße transportiert werden und so auch Straßenverkehr entlastet werden. Insgesamt zieht er als Fazit, dass die Landesregierung zwei Klimaschutzpakete verabschiedet hat, den kompletten Turnaround bei der Energiewende geschafft hat, die Wärmewende massiv vorangebracht hat und das alles in einer sehr schwierigen internationalen Lage. Und damit danke euch fürs Zuhören. In zwei Wochen geht es mit der Meinung der Opposition dann weiter. Bewertet diesen Podcast gerne auf allen Plattformen eurer Wahl und schaut auch gerne bei Instagram und TikTok für mehr Content vorbei. Bis dahin und bleibt nett zueinander.